Passt. Jetzt geht's. So, ja, gut für Sie, dass Sie noch da geblieben sind. Wir werden jetzt zwar nur noch eine halbe Stunde machen, aber es ist eine interessante halbe Stunde, weil bisher haben Sie das Aliasing immer vielleicht nur als Mythos wahrgenommen und haben sich der irrigen Idee hingegeben, dass diese Treppenstufen vielleicht gar nicht so schlimm sind, weil, wenn wir die Pixel ja klein genug machen, wir die sowieso nicht mehr sehen können. Und ich will Sie jetzt im ersten Teil, den wir auch jetzt noch betrachten werden, davon überzeugen, halt, Vorsicht, da können viele Sachen entstehen, die möglicherweise wirklich problematisch sind für das Bild und welche Phänomene dadurch hervorgerufen werden, das werden Sie jetzt gleich im Beispiel sehen. Der tatsächlich auffälligste Effekt sind die Treppenstufen. Also hier die dunklen Dreiecke sind halt die, die die Linie repräsentieren. Die ideale Linie können wir auf einem Rasterdisplay nicht zeichnen, weil die minimale Größe, die wir darstellen können, ist ein Pixel. Also können wir nur nach diesen Algorithmen in irgendeiner Form so Treppenstufen erzeugen. Das gilt natürlich nicht nur für Linien, das gilt auch für Treppenstufen hier am Rande des Dreieckes, auch da entstehen Treppenstufen, wenn ich das jetzt hier so als grün streiche, also auch hier entstehen, dieses Dreieck wird ja durch Linien begrenzt, entstehen diese Stufen, sie entstehen überall. Warum ist diese irrige Annahme, wenn wir unsere Displays nur von der Auflösung her, von der Pixelzahl her, groß genug machen, zum Beispiel 4K mal 4K, warum bleibt das Problem bestehen? Hätte ich ein Display mit 4K Pixeln mal 4K Pixeln, was heute durchaus denkbar ist, also moderne Fernseher leisten das schon, also diese Super HD, warum ist das Problem immer noch da? Ein Phänomen, das in Ihrem Kopf stattfindet. Und zwar ist es das berühmte Nonius-Sehen, mit dem unsere Auflösung etwa 8-mal so groß ist wie die Punktauflösung. Also was ist eine Punktauflösung? Das ist einfach die Fragestellung, wann sind zwei kreisrunde Punkte noch als zwei Elemente erkennbar und wann wird das zu einem großen Punkt, obwohl es in Wirklichkeit zwei Punkte sind. Wo ist diese Punktauflösung wichtig? Für die Astronomen, die Sterne angucken. Also die wollen wissen, sind das zwei Sterne, die vergleichsweise nah beieinander sind, oder ist das ein Stern? Okay, da wäre die Punktauflösung wichtig. Wo tritt sowas bei uns auf? Nein, nicht direkt, sondern bei uns ist es so, wir wollen genau so einen Effekt, erstes Pixel, zweites Pixel, drittes Pixel und jetzt irgendwann muss ich hochspringen, viertes Pixel, da habe ich genau die Entscheidung jetzt anders getroffen. Fünftes Pixel. Wann sehe ich dieses nicht mehr? Und da muss ich Ihnen sagen, muss ich Sie frustrieren, wenn ich hier sah, okay, dieser Abstand ist A, dann darf dieser Abstand hier nur noch ein Achtel A sein, damit Sie es nicht mehr unterscheiden können. Wo wird das ausgenutzt? Bei dem Nonius auf der Schieblehre. Sie sollen nämlich entscheiden, stehen zwei längere Striche genau übereinander oder liegen sie wenig, aber leicht auseinander? Das ist genau der Nonius. Und warum bezeichnet man den als Nonius? Irgendeine Idee von Ihrer Seite her? Was ist Non? 9? Ja? Kann irgendjemand Nonius ablesen? Kann das einer von Ihnen überhaupt noch? Maschinenbauausbildung hat niemand, ne? Ach, Sie sind alles. Okay. Wie stellen Sie denn fest, ob etwas 10 mm ist, also 10,0 mm oder 10,3 mm? Also einen Zentimeter breit oder ein bisschen mehr, indem Sie eine Schieblehre nehmen zum Beispiel. Und auf dem Schieblehre finden Sie immer einen Nonius. Und der Nonius ist genau, da ist ein zweiter Maßstab, der genau uns diese Entscheidung abverlangt. Liegen diese zwei Striche genau übereinander oder sind sie leicht versetzt? Und dann können Sie daran auch ablesen, die übereinander liegenden Linien ist dann meinetwegen dieses 0,3 und das wäre eben etwas daneben. Sie suchen genau die übereinander liegenden Linien. So, und genau dieses leistet Ihr visuelles System. Es erkennt lange Striche und der Unterschied, Sie sehen sogar bei diesen beiden Strichen, die ich hierhin gemalt habe und mal einfach so willkürlich als übereinander liegend gezeichnet, sehen die wahrscheinlich sofort, okay, genau übereinander liegen die nicht. Obwohl der Unterschied nur gering ist. Den müsste ich jetzt so zeichnen und dann das hier zwischendurch wegmachen. Dann würden sie genau übereinander liegen. Also, Sie sind sehr, 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 sehr empfindlich dafür zu erkennen, dass zwei Linien entweder genau in einer Ebene sind oder in einer Linie sind oder eben springen. Und genau das ist ja die Situation bei ganz flachen Linien. Also viele waagerechte X-Werte und dann ein Sprung. Und genau diesen Sprung wollen wir eben möglichst nicht mehr sehen. Also, leider, leider würden 4K nicht ausreichen, sondern Sie müssten jetzt einen Sprung machen und in die Größenordnung 32K mal 32K Pixel gehen. Und das können Sie zumindest heute mit der Technologie noch vollkommen ins absurde Theater einordnen. Also das geht nicht. Das heißt, obwohl wir bald 4K-Displays haben werden, zeigen wir durch die Eigenschaften unseres visuellen Systems, sehen wir diese Unterschiede sehr, sehr, sehr genau. Es gibt viele weitere Aspekte unseres visuellen Systems. Weil wir die Bilder ja für den Menschen erzeugen, müssen wir eben auch darauf Rücksicht nehmen. Das heißt, das, was Sie in manchen Computergrafikbüchern lesen, wenn wir erst 4K mal 4K Displays haben, müssen wir uns um das Aliasing-Problem, die einfachste Form, das sind nämlich Treppenstufen, nicht mehr kümmern, einfach Unsinn ist. Wir müssen uns darum kümmern, weil wir sie sehen würden. Gut. Aber es gibt eine Menge weiterer Aspekte. Zum Beispiel folgendes. Vertikale und horizontale Linien jetzt einfach, sind schwärzer als Diagonale. Warum? Naja, Sie färben diese Linien ein. Sie machen drei Pixel nebeneinander. Also ich male es jetzt mal so, immer schwarz-weiß. Okay, drei Pixel nebeneinander. Da ist der Abstand dieser Pixel ist, sagen wir einfach, 1. Okay? Jetzt malen Sie eine Diagonale. Wie groß ist denn der Abstand dieser beiden Pixel voneinander? Also der Abstand. Wurzel 2, sagt Ihr Kommilitone. Ja, Wurzel 2. So, und wenn Sie jetzt den, sagen wir mal, den Schwärzungsgrad, ja, der Linie betrachten, die sind ja beide nicht ideal, also diese ist schon ideal, liegt nah beieinander, aber diese ist nicht ideal, die besteht ja aus Treppenstufen, aber betrachten Sie den Schwärzungsgrad, so ist die diagonale Linie nicht so schwarz wie die waagerechte Linie. Weil bei der waagerechten Linie die Punkte, die alle gleich groß sind, einfach näher beieinander liegen. Das ist natürlich ekelhaft. Das heißt, Sie wissen vielleicht einen Farbwert, aber je nachdem, welche Linien Sie haben, müssen Sie das noch korrigieren. Und tatsächlich, um optimale Bilder zu erreichen, muss man es korrigieren. Und zwar in Abhängigkeit von diesem Winkel muss man die Schwärzung der Linien anpassen. Das heißt, diagonal ist das Schlimmste. Das ist also das Maß 1 durch Wurzel 2. Schwärzere Linien können Sie nicht erzeugen. Hier müssen Sie bei waagerechten Linien, also leicht graue Linien zeigen, damit die genauso schwarz sind wie die diagonalen Linien. Ja, nun wirklich nicht schön. Und ich nehme es Ihnen überhaupt nicht übel, dass Sie an diesen Aspekt ja gar nicht gedacht haben. Wie sollten Sie? Es ist aber so. Gut. Dann noch die sogenannten Perlschnüre. Am deutlichsten wird das dadurch, wenn ich es Ihnen mal im Bild zeige. Ich weiß nicht, wie das linke auf Sie wirkt, das linke Bild. Sie sehen hier unten in der zweiten Linie ganz deutlich eigentlich das Nonius sehen. Ja? Obwohl das nur ganz wenig hochspringt hier, sehen Sie das sehr, sehr deutlich. Haben wir eben besprochen. Ja? Wenn Sie jetzt aber auf die mittlere Linie schauen, haben Sie da nicht das Gefühl, dass hier so ein schwarzer Bauch quasi ist und danach eine dünnere Stelle und dann wieder ein schwarzer Bauch und eine dünnere Stelle? Also im Grunde genommen so eine Struktur. Also so etwas. Also schauen Sie mal die mittlere Linie an. Also ich habe da sehr, sehr deutlich, zumindest auf meinem Display, genau diesen Effekt. Und das ist ein Abtasteffekt. Den werde ich Ihnen nächstes Mal nochmal präsentieren, und zwar mit dem Overhead-Projektor. Der tritt bei jedem Abtasten auf. Diese Verdickungen und Verdünnungen. Okay? Das heißt, die Linien sehen nicht gleichmäßig aus. Also hier, Sie können gerne nachher nochmal vorbeikommen, sehe ich das bei dieser Linie sehr, sehr deutlich. Also dickere, scheinbar dickere Stellen und scheinbar dünnere Stellen. Was wir natürlich nicht möchten. Okay. So, gehe ich jetzt her und skaliere diese Sachen in der rechten Grafik um 20%, also auf 20%, also ein Fünftel gestaucht, hier vertikal auf ein Fünftel gestaucht, dann sehen Sie ganz, ganz unangenehme Eigenschaften, nämlich, dass zum Beispiel die Linienart sich einfach verändert. Es ist gar keine durchgehende Linie mehr. Das heißt, diese Verdünnungen werden dann unter Umständen eben errechnet algorithmisch einfach als gar nicht vorhanden, also als weiß. Was sehr, sehr unangenehm ist. Ja? Also arbeiten Sie wie die Maschinenbauer mit strichlierten, in einer Zeichnung mit strichlierten Linien, würde das voll in die Hose gehen. Also, das heißt natürlich skalierte und nicht skalierte Linien. Also, ich hoffe, das verzeihen Sie mir in der Überschrift. Und jetzt noch ein Phänomen, nämlich sehr kleine Polygone. Ich meine, das kann ganz, ganz leicht passieren, dass Sie so ein kleines Polygon haben, das komplett in einen Pixel reinfällt. Naja, was Sie als einfachstes machen würden, wäre eine Punktabtastung. Das heißt, einfach nur für den Mittelpunkt des Pixels feststellen, ist da ein Dreieck? Wenn ja, zeige ich das Dreieck an. Dann schauen wir uns mal auf der linken Seite jetzt an, was passiert, wenn dieses Dreieck sich nach unten bewegt. Sie würden nicht sehen, dass da irgendwo ein kleines Dreieck ist, sondern Sie würden ein Blinken sehen. Pixel geht an, Pixel geht aus, Pixel geht an, Pixel geht aus. Okay? Jetzt als nächstes Phänomen, dieses spitze Dreieck bewegt sich nach rechts. Noch viel schlimmer. Schauen Sie genau an, was passiert. Natürlich bösartig, so etwas auf einem Display zu haben. Ja? Also das linke, dieses kleine Dreieck würden Sie als Blinken wahrnehmen. Nimmt alle Aufmerksamkeit. Auch so eine blöde Eigenschaft des visuellen Systems. Das nach rechts rüberwandern, würden Sie als Hoch- und Runterlaufen von Dreiecken sehen. Also Leute, so geht es nicht. So können wir nicht rendern. So können wir Bewegtbildgrafik nicht darstellen. Es sieht ja fürchterlich aus. Okay. Dieses Effekt nennt man übrigens Aufblitzen oder Zintillieren. Gut. Und dasselbe wie bei Kanten gilt natürlich auch bei Polygonen, hatten wir schon. Das heißt, wir müssen, und es gilt auch bei Beleuchtungseffekten, die wir dann erst nächstes Mal in grenzwertig kennenlernen. Das heißt zum Beispiel Glanzlichter. Glanzlichter sind Lichter, die bei meinetwegen weißer Beleuchtung weiß aussehen und auf spiegelnden Oberflächen zu sehen sind. Sehen wir nächstes Mal genau. Also an Rändern von Highlights, und Highlights ist der englische Begriff fürs deutsche Glanzlicht. Gut. Dasselbe gilt, Sie erinnern sich an Schrift, da hatte ich Ihnen schon gezeigt, halt so einfach, auch wenn ich es stark verkleinere, geht es nicht. Dieses A hier einfach mit Dreiecken dargestellt, sieht ja richtig schlecht aus. Nicht mit Dreiecken, mit ganzen Pixeln dargestellt, sieht ja richtig schlecht aus. Der richtige Weg ist der da oben. Und jetzt tun Sie sich den Gefallen, schauen Sie sich dieses Dreieck mal, diese Randlinie mal genau an. Was wird da gemacht? Das ist dasselbe A, nur vergrößert, sodass Sie es jetzt sehen können. Ja. Es werden da Grauwertkästchen dazu getan. Also nicht nur einfach schwarz, sondern hier unten sieht man so leicht graue Pixel noch. Und rechts und links an dem Rand sieht man auch überall graue Pixel. Und verdammt nochmal, ja, das scheint eine Lösung zu sein. Weil wenn wir uns über gar nichts einigen können, aber werden wir uns doch wohl darauf einigen können, dass dieses A besser aussieht als das A. Und der wirkliche Unterschied sind diese kleinen grauen Kästle daneben. Das haben wir da oben links nicht. Ich meine, ein weiterer Unterschied ist, dass da weiße Kästchen dazwischen sind. Das könnte ich auch noch weglassen. Okay, das heißt, diese Grafik die gibt uns die Richtung, in die wir denken sollten. Wir müssen also Grauwerte an den Kanten berechnen. Die einzige Frage, die wir jetzt haben noch, welche Grauwerte? Denn wir haben da ja eine ganze Menge Möglichkeiten. Okay. Und bevor wir dahin kommen, noch weitere Ergebnisse. Also, was ist hier gemacht? Es ist ein einfaches Punktabtasten. Das heißt, das Muster, das hier ist, das hier gemacht wurde, sehen Sie im Grunde genommen hier unten. Ja, hier so in diesem Teil, da können Sie es sehr gut beurteilen. Das heißt, waagerecht und senkrecht wurde jedenfalls die Breite auf die Hälfte reduziert. Gut, und das ist deshalb nicht ganz gleichmäßig, weil da ja immer nur für ganze Pixel entschieden werden kann, mache ich es weiß oder mache ich es schwarz. Aber Sie sehen hier am Anfang recht gut, wie das gedacht ist. Weiß und schwarz sollte immer ein Paar, ein schwarzes und dann auf die Hälfte reduziert. Und das ist dann nochmal gezeichnet, dann wieder auf die Hälfte reduziert und dann nochmal gezeichnet. So sollte es sein. So. Das einzig Schlimme ist, dass es immer weiter gerechnet wurde. Ja? Also immer weiter gemacht. Und so, dass die Frequenz jetzt wirklich sehr, sehr hoch wird. Also der Wechsel zwischen Schwarz und Weiß viel, viel höher wird als in einem Pixel darstellbar. Was würden Sie intuitiv erwarten? Ich glaube, dass das dann so ein mittleres Grau wird. Ja? Weil wenn der Wechsel zwischen Schwarz und Weiß sehr hochfrequent wird, sodass hier ein ganzes Pixel drüber geht, naja, was soll das Ergebnis sein? Es ist nicht mehr unterscheidbar, also sollte es vielleicht grau sein. Aber leider passiert das nicht, sondern es entstehen irgendwelche Muster. Schauen Sie sich diesen Teil hier zum Beispiel an. Da. Also scheinbar entstehen da niederfrequente Muster. Also denn Objekte in der Größenordnung, in dieser Größe hier, die können Sie hier unten sehr wohl unterscheiden. Warum entstehen da jetzt so blöde Muster? Ich kann es Ihnen sogar noch drastischer zeigen, denn wenn ich jetzt hergehe und dieses falsch abgetastete Bild nochmal abtaste und nochmal verkleinere, dann entsteht das hier. Und wenn ich es nochmal weiter verkleinere, entsteht das rechte. Also an den Bildern erkennen Sie nun wirklich nicht mehr, was eigentlich die Idee war. Sondern es verstärkt wirklich diese niederfrequenten Muster. Niederfrequent heißt relativ große Muster im Bild. Ja? Also wie dieses blöde Quadrat hier entsteht, ist ja wirklich ätzend. Wobei ich doch nur genau dasselbe, was ich hier machen wollte, das weiter verkleinert habe. Immer in x- und y-Richtung weiter verkleinert und dann hier weiter abgetastet. Und tatsächlich wird uns sowas begegnen in der Computergrafik. Nur als Motivation. Nehmen wir an, wir haben so ein Schachbrettmuster, oder muss ja kein Schachbrett sein, können ja auch Grauwerttafeln einfach sein, die so aneinander liegen, als Textur, also als Bild auf ein Polygon gelegt, das so nach hinten gekippt ist. Dann würden wir doch erwarten, hier vorne, klar, im Vordergrund, perspektivisch ist das ja verzerrt, wo ist der Fluchtpunkt? Naja, irgendwo da, so, ja. Okay. Die Dinger werden hinten ja immer kleiner und eigentlich würden wir uns wünschen, dass das alles grau wird auch. Also die Feinstruktur der Tafeln ist nicht mehr erkennbar, also geht es in irgendeinen Mittelwert über. Ob der jetzt ein bisschen heller ist, ein bisschen dunkler ist, ist uns egal. Aber das Phänomen ist ja schlicht und einfach folgendes. Hier ist das Pixel und innerhalb dieses Pixels sind eben solche solche Strukturen abgebildet, was weiß ich, so nebeneinander, also mehrere solcher feinen Strukturen. Und hier liegt das davor. Ja, was soll ich denn da machen? Naja, das ist klar, das eine ist hell, das andere ist dunkel, die Linien sind dunkel. Ich würde das alles aufsummieren und dann teilen durch die Flächenanteile und dann kommt da halt ein mittleres Grau raus. Ist aber leider nicht, wenn ich wieder Punkt abtaste. Das heißt, einfach entscheide, ist da ein Dreieck oder ist da eine Kante? Also ist da so eine Fuge oder ist da eine Kachel? Mache ich das, diese Entscheidung, Fuge oder Kachel, kriege ich wieder diese Strukturen, die ja nun alles andere, ich hoffe auch da sind wir uns einig, als schön sind. Das ist nicht richtig so. So, und da gibt es jetzt Lösungsmöglichkeiten und die müssen wir uns anschauen. Und die müssen wir uns sehr genau anschauen. Also Mipmapping oder Summed Area Tables oder was anderes. Denn diese Art von Fehler wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und das weiß selbst Microsoft, ohne da jetzt im Detail drauf zu gehen. In dem Moment früher, wenn das alte Windows 95 war das wahrscheinlich noch, entstand, Microsoft hatte das Problem, dass sie schon ein Bild zeigen wollten, ohne zu wissen, wie groß die Auflösung des Displays ist. Weil natürlich der Grafiktreiber war noch längst nicht geladen und das kam ja alles erst im Laufe des Bootprozesses. Sie mussten aber was anzeigen und darum mussten sie da ein ziemlich niedrig aufgelöstes Bild haben. Aber die Marketingleute haben natürlich gesagt, aber dieses niedrig aufgelöste Windows 95 Bild soll gut aussehen. Ja? Und das ist schon ein Widerspruch, aber Microsoft hat es irgendwie schon auch gelöst gekriegt. Also wenn man sich das genau anschaut, wie sie es gemacht haben, ein relativ niedrig aufgelöstes Bild. Und wenn wir uns hier diese Konturen anschauen, ja, dann dasselbe, was wir eben bei den Buchstaben gesehen haben, es sind irgendwie Grauwerte dazwischen. Frage an Sie nur, welche Grauwerte wählen wir? Gut. Und last not least, ich bin bei den Effekten. Alles das, was wir bisher behandelt haben, ist Odds-Aliasing. Das heißt, es liegt daran, dass unsere Pixel nur diskret sind. Also ich kann dieses Pixel nur auf einen bestimmten Farbwert einstellen. Ich kann nicht sagen, die linke Hälfte schwarz, die rechte Hälfte dieses Pixels bitte grau. Das kann ich nicht. Ich kann nur eine Farbe einstellen. Das ist das Problem. Aber wenn ich in zeitliche Dimensionen gehe, das heißt bewegte Grafik habe, Animation habe, dann habe ich dasselbe. Schauen Sie sich mal an, was passiert, wenn ich diese Linie in einer bestimmten Richtung nach rechts laufen lasse. Was sehen Sie? Sehen Sie eine dünne Linie laufen? Ich nehme mal an, nein, Sie sehen Mehrfachbilder. Also Sie haben den Eindruck, diese Linie ist mehrfach da. Ich meine, ich habe das wirklich sehr einfach gemacht und nur mit PowerPoint. Es ist nicht so. Es ist nur diese Linie, die hin und her springt. Und ja, das nennt man Spaghetti-Effekt. Warum? Wenn ich jetzt eine Standardmethode, um Animationen zu erstellen, ist erstmal nur die Outlines zu zeichnen und dann die Outlines zu korrigieren in der Bewegung schon. Und da hat man nur die Linienbilder. Und schon Walt Disney hatte festgestellt, wenn ich das mache, wie auch immer ich das technisch jetzt mache, ich erzeuge diesen mehrfach. Ich habe eine Linie mehrfach. Und sind das jetzt krumme Bilder, Mickey Mouse oder so, ja? Dann sieht das irgendwie aus, als wenn ich einen Spaghetti-Teller habe. Also Linien einfach kreuz und quer durcheinander gehen. Und er konnte es nicht erklären und hat es deshalb Spaghetti-Effekt genannt. Ja? So. Aber nicht nur er konnte es nicht erklären. Eine große deutsche Firma, die Tachometer herstellt, wollte diese Tachometer auf einem LCD-Display darstellen. und sind voll daran gescheitert, weil diesen Effekt haben sie nicht weggekriegt. Wenn Sie jetzt vorstellen, im Auto so ein Tachometer und da bewegt sich schnell diese Tachonadel und Sie sehen immer mehrfach diese Nadel, dann ist das nicht so gut. Dann sind die alten mechanischen Messinstrumente waren viel besser. Und ich bin da nicht reich dran geworden, weil ich gesagt habe, liebe Leute, ich kenne den Effekt, ich zeige euch, wie man das wegkriegt. Aber trotzdem, ich glaube, knapp 40.000 Euro haben sie da damals für bezahlt. Das ist nämlich genau dieser Punkt, wie kriege ich den weg? Es gibt nur eine Möglichkeit, es ist ein Abtasteffekt. Ich kann die Linie hier unten, und es ist jetzt wieder ein PowerPoint-Effekt. Sie sehen es zwar springen, aber Sie sehen es nicht mehr mehrfach. Ja? Also hoffe ich zumindest, dass Sie die untere Linie zwar springen sehen, Sie sehen die einzelnen Punkte. So, und jetzt muss ich mich dafür entschuldigen, warum ist der Effekt nicht so deutlich? Kann ich Ihnen erklären, weil ich immer einen Rechner habe, der eine andere Geschwindigkeit hat. Und deshalb auf jedem Rechner sieht es ein bisschen anders aus, was PowerPoint erzeugt. Ja? Der Punkt ist, Sie können diese Zeiger schon darstellen, Sie müssen sie nur breit genug machen. Dann haben Sie diese Mehrfachbilder nicht mehr. Das heißt, der eine muss den anderen überdecken und dann kann man sich noch überlegen, wie soll das Grauwertprofil sein und kann das noch optimieren. Also irgendwie so sollte so ein Zeiger im Profil aussehen. Wenn Sie da noch mehr zu erfahren wollen, dann sollten Sie mal vielleicht nächsten Sommer schauen, dass Sie vielleicht die Animationsvorlesung sich anschauen. Ich plane, die im nächsten Sommer wieder zu machen. Gut. Ja. Und das reicht eigentlich jetzt auch. Ich hoffe, ich habe Sie genug erschreckt, dass da viele Effekte möglich sind, auch Effekte, die unerwartet sind, wie diese unterschiedlichen Grauwerte, diese sogenannten Perlschnüre, vielleicht auch das Springen, dass wir natürlich, also das zeitliche Aliasing, das wir jetzt nicht weiter behandeln werden. Der Punkt ist der, es gibt Ad-Hoc-Lösungen, die Ad-Hoc-Lösungen sind, irgendwelche Grauwerte da einzutragen. Das liefert auch sehr gute Ergebnisse. Wir brauchen nur die richtigen Algorithmen, um diese Grauwerte zu bestimmen. Die Frage ist nur, was sind die richtigen Algorithmen? Und da stellen wir einfach Folgendes fest. Wir können das Optimum einfach gar nicht erreichen. Wir können nur Grauwerte eintragen und diese Grauwerte werden wieder ganze Pixel sein. Ist ja gar nicht anders möglich. Die Frage ist nur, mit welcher Intensität werden wir sie malen? Das heißt, alle Effekte sind nicht absolut vermeidbar, sind nur weniger sichtbar zu machen. Das heißt, wir brauchen aber ein Optimalkriterium. Das heißt, was ist das beste Bild, das wir in dieser Situation erreichen können? Was ist das Optimum? Und darum müssen wir uns ein bisschen bemühen, denn an diesem Optimum wollen wir dann unsere Lösungen spiegeln. Oder mit dem Optimum wollen wir unsere Lösungen vergleichen. Und dann sagen, okay, meinetwegen unsere Grauwertberechnung ist nur 5% maximal im Fehler. Okay? Dann wären wir sehr, sehr gut. Und darum brauchen wir diese theoretische Betrachtung, was ist das Optimum? Und da kommt die Bad News, der werden wir uns nächstes Mal stellen. Es geht gar nicht anders, als die Theorie zu bemühen und uns genau anzuschauen, was passiert, wenn ich da so etwas abtaste. Wenn ich also den Pixelwert für das rote Dreieck, für das rote Viereck bestimmen will, den Grauwert bestimmen will. und aus den theoretischen Kenntnissen dann das Optimum ableiten, unsere Lösung mit dem Optimum vergleichen und dann zu sagen, okay, die Lösung ist besser als die andere Lösung. Weil Sie werden durchaus aus den theoretischen Betrachtungen bemerkenswerte Ergebnisse erzielen oder kennenlernen. Und die lauten dann zum Beispiel, ich will dieses Pixel einfärben. Und um dieses Pixel einfärben zu können, einigermaßen korrekt, muss ich eigentlich diese Umgebung betrachten. Das heißt, auch Objekte, die hier reinreichen, meinetwegen so ein Splitter, hat an der Stelle zumindest theoretisch, und ich verrate es jetzt nicht, auch in der Praxis, um optimale Ergebnisse zu erreichen, seine Auswirkungen. Und warum das so ist und welche Algorithmen dann man wirklich ansetzen kann, das erfahren wir das nächste Mal. Ich darf Ihnen jetzt für Ihre Ausdauer sehr, sehr herzlich danken, Ihnen noch einen schönen Nachmittag wünschen. Viel Spaß mit diesem Aufgabenblatt, an dem Sie sicher wieder sehr, sehr viel lernen werden. Und ansonsten bis nächsten Mittwoch. Vielen Dank.